reach out and touch things.
Radio 1 Medienmagazin, Sie erinnern sich ja vielleicht an die Medienmagazin-Ausgabe vom 12. April, als ich während der Sendung bangte, ob ich denn den Bagdad-Korrespondenten des ZDF ans Satellitentelefon bekomme. Er hatte ja zusammen mit seiner RTL-Kollegin Antonia Rados die Meldung erhalten, dass er nominiert sei für den diesjährigen Hans-Joachim Friedrichspreis. Die Verbindung zu ihm kam nicht zustande und ich versprach, das Interview nachzuholen. Das ZDF hat sich wirklich bemüht und hat mir die Gelegenheit gegeben, vorgestern mit ihm zusammenzukommen und folgendes Interview aufzuzeichnen.
Die Schergen des Regimes, die diese Bluttaten begangen haben, leben wahrscheinlich in dieser Stadt. Und wenn mit ihnen abgerechnet wird, dann kann es wieder sehr, sehr blutig werden. Und ich glaube kaum, dass es Gerichte geben wird, die schnell genug sind, um eine private Lynchjustiz zu verhindern. Und das wird eine neue kritische Phase werden.
Olli Tilgner, vielen Dank für heute Abend. Und lassen Sie mich sagen, Sie haben in den letzten Wochen einen famosen Job gemacht. Gruß auch an die Kollegen.
Dass er seinen Job famos gemacht hat, hat man auf jeden Fall dann gespürt, als dann plötzlich die Preisvergabe verkündet wurde. Am 10. April, glaube ich, war das, Ulrich Tilgner. Sie sind für den Hans-Joachim Friedrichspreis 2003 vorgeschlagen. Hatten Sie auch den Luxus aufbringen können, sich darüber zu freuen? Oder war doch die Ablenkung durch die Ereignisse in Bagdad vielleicht doch größer?
Ja, richtig freuen konnte ich mich darüber nicht, das stimmt. Also es war so, die Situation war ein unglaublicher Druck, denn jeden Tag gab es was anderes. Es gab die Belastung durch die Schlaflosigkeit, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Unendliche Anforderungen und vor allen Dingen das, was man, glaube ich, nicht nachvollziehen kann, wenn man als Fernsehzuschauer die permanenten Live-Auftritte sieht. Ich habe ja versucht, zwischendurch etwas zu tun. Und das war sehr schwierig, weil mein Team ist weggefahren. Ich habe mit Irakern zusammengearbeitet. Das hat zum Teil wirklich toll funktioniert. Aber es war eben einfach sehr, sehr schwierig. Die Reibungsverluste, zum Beispiel eine Fahrt nach Süden, hat 4 Anläufe als Vorgeschichte gehabt. Jeden Morgen um 9 standen wir unten, hatten unseren Wagen fertig und so. Und dann kam wieder die Hiobsbotschaft, man darf nicht fahren. Einmal sind wir losgefahren, dann haben wir das aus Sicherheitsgründen wieder abgebrochen. Und das Ganze ist sehr, sehr anstrengend. Und ich kann natürlich hinterher in 1,5 oder 2 Minuten, und so lang ist ja nun mal nur ein Auftritt, kann ich ja nur kondensiert irgendetwas darstellen. Und da geht es um was anderes. Und ich glaube, darauf habe ich immer sehr geachtet, den Überblick über die Situation behalten durch Augenscheinnahme von dem, was ich gesehen habe, plus Informationen, die ich bekommen habe aus Mainz, von der sogenannten anderen Seite. Was haben die Amerikaner gemacht? Ich musste die militärische Lage analysieren. Ich musste die Befindlichkeit der Bevölkerung analysieren. Und das setzt einem unglaublich zu. Also wie bewerte ich eine Kaffeesituation? Das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe eigentlich verstanden, dass dieser Krieg absolut entschieden ist, als ich Taxifahrer vor einem Krankenhaus in Hilla gesehen habe und mit ihnen gesprochen habe und die mir von Kämpfen, und zwar von erbitterten Kämpfen, 50 Kilometer weiter westlich berichtet haben, und zwar in der Position eines Zuschauers eines Fußballspiels, der weder für die eine noch für die andere Seite Partei ergreift. Und da war für mich klar, dieser Krieg findet ohne Unterstützung durch die Bevölkerung statt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann alles kollabiert ist, weil die Soldaten eben gar keine Unterstützung von der Bevölkerung hatten. Und Saddam Hussein hat noch einmal versucht, das nationale Feuer in den Irakern zu entflammen und praktisch auch seine Gegner für einen Kampf gegen die Amerikaner zu gewinnen. Das ist gescheitert, das ist bei den Schiiten gescheitert, das ist bei den Sunniten gescheitert. Aber das muss man irgendwie beobachten und feststellen. Und das kann man eben nicht aus dem Hotel heraus. Und das ist das Anstrengende, wenn man seinen Job ernst nimmt, muss man sehr, sehr viel rumfahren, muss sehr viel mit Leuten sprechen, muss sehr viel beobachten. Und das geht dann auf Kosten des Schlafes und das wird dann in der Summe der Tage unglaublich anstrengend.
Und dann kommt noch wie am 12. April Reporterglück dazu. Wir waren zwar verabredet für das Radio 1 Medienmagazin, aber dann gab es eben die unwahrscheinliche Begebenheit mit einem irakischen Präsidentenberater, der sie gerufen hat über seine Frau. Er möge doch unter ihrem Schutz in sozusagen US-Gefangenschaft geführt werden.
Erstmal seit Beginn der Kämpfe im Irak hat sich ein Mitglied des irakischen Regimes den amerikanischen Truppen gestellt.
Während des Krieges hat Amer al-Zahdi mit seiner Frau im Keller gelebt. Denn in diesem Bezirk Bagdads waren die Bombeneinschläge besonders stark. Am Morgen hat Amer al-Zahdi in der BBC gesehen, dass die US-Truppen nach ihm fahnden, Seine Frau rät ihm, sich zu stellen.
Wie hat sie denn diese Nachricht erreicht? Was haben Sie da gedacht?
Also erst einmal möchte ich dementieren, dass es Reporter Glück war. Ich habe gestern Abend mit den beiden Söhnen von Al-Sadi gesprochen und die haben gesagt, wir wussten genau, dass er zu Tilgner geht. Also das war, glaube ich, kein Glück, sondern die haben die Berichterstattung gesehen und haben gewusst, dass ich, oder das ist jedenfalls mein Anspruch, dass ich unbestechlich bin. Und Al-Sadi wollte jemanden finden, der dokumentiert, dass er sich den US-Truppen stellt. Das Wort ergibt es ja auch falsch. Es war in seinen Augen ein Stellen. Das Ganze ist ja sehr merkwürdig passiert. Also die Frau hat auf mich gewartet, hat mich um mein Satellitentelefon gebeten. Und ich hatte im Gegensatz zu den anderen Kollegen ein tragbares dabei und habe dann gesagt, ja, selbstverständlich können Sie telefonieren. Sie hatte sich nicht vorgestellt. Und dann hat sie mit ihren Söhnen in Hamburg gesprochen und sagte, und im Übrigen ist mein Mann Dr. Al-Sadi. Und dann sage ich, ja, ich kenne ihn und er möchte sich stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich interessant und ja, könnten Sie nicht Aufnahmen davon machen? Und dann bin ich zu ihm gefahren, dann haben wir das sehr detailliert besprochen, weil dieser Mann wollte, dass es dokumentiert wird, wenn er sich stellt. Er hat Angst gehabt und ich glaube, diese Angst ist zu einem gewissen Teil auch berechtigt, weil er der Auffassung ist, dass er einer der wenigen Leute ist, die belegen und beweisen können, dass Irak keine chemischen und biologischen Waffen besitzt. Und deswegen wollte er, dass die Welt weiß, dass er in der Gefangenschaft der US-Soldaten ist. Gleichzeitig wollte er auch, dass er nicht gefangen genommen wird. Also er ist ein sehr stolzer Mann und er hat gesagt, dass er eben nicht handcuffed, also gefesselt oder nach Möglichkeit noch mit einer Kapuze über dem Kopf von US-Soldaten abgeführt wird. Man konnte ja auch sehen in den Bildern, er hat in keiner Weise sich anders verhalten als sonst und er hat diese Art von Selbstbewusstsein ja auch übertragen auf die Soldaten, die ihm im Übrigen angeboten haben, seine Frau mitzunehmen. Oder sie haben gesagt, eine Person kann ihn begleiten. Also hat er gesagt, nein, ich möchte allein gehen. Also nochmal zurück, dann haben wir das alles besprochen und die Amerikaner wollten ihn zuerst gar nicht, weil sie gar nicht wussten, dass sie, die Marines wussten eben nicht, dass man nach Leuten fahndet. Dann hat das ZDF festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Also ich wurde völlig unsicher, dass sich jemand ergeben will oder sich stellen will, nachdem gar nicht gefahndet wird. Denn die Information hatte ich nur von ihm. Und dann wurde aber das aus Mainz bestätigt und dann kam dann auch der Warrant Officer und dann hat er sich gestellt.
Mehr vom ZDF-Korrespondenten Ulrich Tilgner gleich.